Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Du hast doch gar keine Ahnung, Mann. Wenn du das Fernsehen anmachst, ja? Siehst du Afrika? Die Katastrophen? Fotosafari? Das wollen Mädels nicht hören. Die wollen L.A., New York, Miami.
Ja, die Lösung ist eigentlich ganz klar. Gefälschte GI-Ausweise. Mit denen geben sich diese beiden schwarzen Männer aus Berlin einfach als US-Soldaten aus. Und der Plan geht auch erstmal auf, sie kommen damit tatsächlich deutlich besser bei den Frauen an. Ausschnitt aus dem Kurzfilm Fake Soldiers von 1999. Der Film ist Teil der Reihe Grenzen in der Mitte. Die läuft gerade in Nürnberg und zeigt noch viele, viele andere Filme von POC-FilmemacherInnen oder aus migrantischen Communities aus Ost- und Westdeutschland und aus den letzten Jahrzehnten. Gucken wir uns hier später genauer an. Keine Grammys für KI-Musik. Das ist eine aktuelle Überschrift bei zum Beispiel Spiegel Online, steht so ähnlich, aber auch zum Beispiel beim WDR oder bei Zeit Online. Inhalt, ganz grob, bei den Grammys gibt es neue Vorgaben, wie viel KI pro Song erlaubt ist oder andersrum, wie viel Mensch pro Song beteiligt sein muss. Mit reinen KI-Songs lässt sich in Zukunft kein Grammy mehr gewinnen. Christopher Cornels ist Musikjournalist, kennt sich aus mit dem Thema künstlicher Intelligenz und vor allem dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Musikwelt. Christopher, komplett ausgeschlossen wird ja KI-Musik gar nicht wirklich, ne? So wie sich das in einigen der kürzeren Texte oder in den Überschriften erstmal liest, sondern...
Überschriften wie KI-Musik wird von den Grammys ausgeschlossen, die sind extrem vage und ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen unsauber. Eigentlich werden nur die Statuten der Grammys jetzt ein bisschen klargestellt und ausgeschlossen wird, das hast du ja ganz richtig gesagt, Musik, die rein von künstlicher Intelligenz generiert oder geschrieben wird und weiterhin zulässig sind alle Songs, bei denen Menschen hauptsächlich irgendwie kompositorisch beteiligt sind. Was genau das heißt, das ist auch sehr schwammig in der ursprünglichen Nachricht. Das heißt alles nicht, dass Musik mit KI-generierten Elementen oder die mithilfe von sogenannter assistierender KI produziert worden wäre, dass die irgendwie verboten wäre. Das ließe sich ja auch nicht machen, weil KI kommt ja schon sehr breit und wirksam zum Einsatz in der Musikwelt.
Wo zum Beispiel?
Na, also ein gutes Beispiel ist das sogenannte Mastering. Das ist sozusagen der letzte klangliche Schliff bei einem Song, bevor er dann veröffentlicht werden kann. Da gibt es ein Unternehmen, das seit Jahren schon KI-gestützte und also vollautomatische Dienste anbietet. Und das heißt, dass wir eventuell alle schon mal von KI gemasterte Musik irgendwie gehört haben. Das machen jetzt nicht die großen Stars unbedingt, aber insgesamt lässt sich natürlich sagen, dass immer mehr KI in der Musiktechnologie zum Einsatz kommt und also auch in der Produktion von Musik. Und deswegen ist auch diese Nachricht von den Grammys jetzt als jetzt nicht Positionierung zum Thema KI-Musik zu verstehen, sondern es ist einfach nur eine Klarstellung. Die Urheberschaft, das Songwriting sozusagen, muss menschlich sein. Das heißt, die assistierende KI, die jetzt zum Beispiel so eine Verfeinerung wie Mastering oder sowas erledigt, die ist weiterhin zulässig. Generative KI, also wo die KI irgendwie was schreibt, wird auch nicht mal wirklich ausgeschlossen von dieser Nachricht, die, wie gesagt, ja sehr vage ist. Also da heißt es dann, a work that contains no human authorship is not eligible in any category. Also ein Werk, das keine menschliche Autorschaft beinhaltet, ist in keiner Kategorie zulässig. Das heißt umgekehrt, dass immer ein Mensch als Urheber involviert sein muss. Und das kann nun aber alles Mögliche heißen. Also der größte KI-Aufreger der letzten Zeit, das war ja dieser Fake-Drake-Song, beziehungsweise diese gefakte Kollaboration zwischen The Weeknd und Drake. Heart on My Sleeve hieß die. Und die wäre eventuell für einen Grammy zulässig. Wir können da vielleicht nochmal reinhören.
Das war Heart on My Sleeve von Drake und The Weeknd, beziehungsweise nicht von Drake und The Weeknd. Die beiden waren nämlich eigentlich gar nicht beteiligt am Song. Das ist eine KI-Version. Das ist das Beispiel, was eigentlich immer benutzt wird, ne, bei so KI-Songs. Und trotz dieser Einschränkungen könnte dieser Song weiter bei den Grammys zulässig sein. Obwohl die neue Regelung das sagt, es muss ein Mensch beteiligt sein. Wieso?
Zuerst einmal muss man sagen, dass auch da in der Berichterstattung immer davon geschrieben wurde, der Song wurde, oder häufig zumindest, von einer KI geschrieben. Genauer wäre es zu sagen, er wurde mit Hilfe von KI geschrieben. Wie genau, das wissen wir jetzt nicht. Also es kann sein, dass jemand irgendwie mit einem bestimmten Programm einen Drake-ähnlichen Beat generiert hat und dann mit meinetwegen ChatGPT die Lyrics dann auch noch geschrieben hat und mit der anderen KI dann wieder den Gesang aufgenommen hat. Denn soweit ich zumindest weiß, ist es jetzt nicht möglich, einfach in einer KI zu schreiben, mach mir mal einen Drake-Song mit The Weeknd obendrauf. Und die Ergebnisse sind dann zumindest dermaßen qualitativ hochwertig, wie das, was wir gerade eben gehört haben. So, das ist eine Möglichkeit. Und da ließe sich dann schon wieder fragen, okay, inwiefern könnte das Autorschaft dann schon wieder konstituieren, wenn man so viel Arbeit sich eigentlich macht, nicht wahr? Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass tatsächlich echte Menschen den Beat geschrieben haben, die Lyrics geschrieben haben und auch den Gesang aufgenommen haben und dieser Gesang dann nur mithilfe einer KI umgemodelt wurde, also dass dann Drake und The Weeknd sozusagen nur imitiert wurden. Und wenn man diese Grammy-Nachricht jetzt dann liest, dann heißt es eigentlich, dass dieser Song, wenn das alles der Fall wäre, immer noch zulässig für die Grammys wäre.
Das jetzt alles zusammengenommen, wie bewertest du das denn, dass es diese neuen Einschränkungen gibt, dass die Grammys nur Songs mit menschlicher Autorenschaft zulassen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir wissen, wie gesagt, nicht, was genau das heißt. Also es heißt ja dann auch noch weiter in dieser Nachricht, the human authorship component of the work submitted must be meaningful. Also der menschliche Anteil der Autorschaft, der muss bedeutsam sein. Und was heißt das bitteschön eigentlich? Ja, also selbst wenn wir davon ausgehen, ich habe jetzt eine KI, die kann mir einfach den perfekten Drake-Song ausspucken. Ja, also sowas, wie wir eben gehört haben. Wenn das möglich wäre mit quasi einem Satz, den ich schreibe. Wenn ich diesen Satz schreibe, macht mich das nicht zum Autoren dieses Stücks und die KI eigentlich nur zur ausführenden Gewalt, sozusagen zur Interpretin. So, das heißt, wir kommen jetzt irgendwie plötzlich in philosophische Fragen rein. Und eigentlich würde ich aber sagen, dass jetzt nicht hundertprozentig klar ist, was jetzt bei den Grammys zulässig ist und was nicht. Und deswegen ist die mediale Aufregung drum, vor allem im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen wird darüber interessanterweise ein bisschen nüchterner berichtet, eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen tatsächlich, künstlich.
Die Grammys schränken die Verwendung von KI ein. Songs, die für einen Grammy in Frage kommen sollen, müssen von einem Menschen geschrieben worden sein oder es muss ein bedeutsamer Teil von einem Menschen sein. Genauere Angaben gibt es erstmal nicht. Also eine sehr, sehr, sehr grobe Einschränkung erstmal an dieser Stelle. Musikjournalist Christopher Kornitz hat das für uns zusammengefasst. Danke dir.
Danke ebenso.
Filme von nicht weißen FilmemacherInnen oder Filme von RegisseurInnen aus migrantischen Communities, die gibt es in letzter Zeit immer mehr auch im deutschen Mainstream-Kino. Hat es aber darüber hinaus natürlich immer schon gegeben, ne? Also einfach nur ein bisschen versteckter. Seit Jahrzehnten gibt es die, im Osten gab es die, im Westen gab es die. Mit einigen sehr, sehr guten Filmen, die einfach nur nie ein großes Publikum hatten. Dem versucht eine neue Filmreihe im Filmhaus Nürnberg gegenzusteuern. Grenzen in der Mitte heißt die. 26 deutsche Filme aus 4 Jahrzehnten gibt es da zu sehen. Ist Teil einer Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zur Geschichte und Zukunft der Migration. Und Tobias Krone war für uns da.
Eine Filmreihe namens Grenzen in der Mitte. Was für ein Titel.
Okay, dazu gibt es eine kleine Anekdote. Ich erzähle mal lieber so. Also, es gibt diese Filmemacherin Sarah Sandi und sie wurde von ihrem Professor ermahnt, dass sie doch etwas über Menschen aus der Mitte der Gesellschaft machen soll. Und da konnte sie sich nur darüber wundern, weil sie hat sich als Menschen aus der Mitte der Gesellschaft gesehen und da wurde sie natürlich erstmal exkludiert. Sie hat eine iranische Migrationsgeschichte oder postmigrantische Geschichte. Ja, und irgendwie ist mir das hängen geblieben, was der Prof ihr gesagt hat. Wir sind hier Menschen aus der Mitte, aber wir werden ständig ausgegrenzt.
Die Filmemacherin und Kuratorin Biene Pilavci sitzt auf der Dachterrasse des Filmhauses Nürnberg, kurz vor dem ersten von 16 Filmabenden, die sie hier mit ihrem Kollegen Enoka Ayemba zusammengestellt hat. Filme ohne den Filter, ohne die Ignoranz von weißen Fernsehredaktionen, gerade heraus aus der Innenperspektive postmigrantischer AutorInnen. Enoka Ayemba geht es um einen Perspektivwechsel.
Jemand, der wirklich hier fast alles hat oder leichter hat, irgendwie nicht diskriminiert ist, also der von der Polizei oder von anderen Institutionen irgendwie nicht schikaniert wird, der hat plötzlich einen anderen Blick auf die Sachen.
Das ist die Ausgangssituation. Auf der einen Seite Menschen, die mitten in einer Gesellschaft leben und die wie ihre weißen Zeitgenossen auf Filmhochschulen studieren und Filme darüber machen, wie sie in dieser Gesellschaft leben, mit einer teils komplexen Identität. Und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die diese Filme noch nicht gesehen hat. Filme wie Fake Soldiers von 1999.
Ich bin ein Afrikaner. Shut up. Du hast doch gar keine Ahnung, Mann. Wenn du das Fernsehen anmachst, ja? Siehst du Afrika, die Katastrophen, Fotosafari, Das wollen Mädels nicht hören. Die wollen L.A., New York, Miami.
Zwei schwarze Deutsche in Berlin. Der Rassismus und ihr kleiner Trick. Zwei gefälschte US-Ausweise, mit denen sie zu Fake-GI-Soldaten und damit aufgewertet werden zu begehrenswerten US-Boys. Der Abschlussfilm von Idrisso Mora Kpai, geboren in Benin, ist eine Mischung aus dem frühen Sönke Wortmann und der Will Smith-Sitcom Prince of Bel-Air.
Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr interessante, ja, so eine Studie, so eine urbane Studie, also der 90er Jahren in Deutschland.
Fake Soldiers atmet die Leichtigkeit einer vergangenen Epoche, in der man auch über billige Maschen in der sexuellen Anbahnung lachen sollte.
Es ist ein frauenfeindlicher Film, ja, aber eben augenzwinkern. Man muss sich dafür auch einfach ein bisschen öffnen.
Irgendwie hat man diese Zeit geteilt, ob als Mensch mit migrantischer oder nicht migrantischer Perspektive. Und man fragt sich heute, womit man sich eigentlich damals selbst so beschäftigt hat, während man so viel übersehen hat.
Ein Brief für dich. Aus Chile.
Steck wieder rein. Steck wieder rein.
1987 drehte ein Regisseur wie Rafael Fuster Pardo mit 20.000 D-Mark Budget In der Wüste. Ein Film über das abgerissene Leben zweier Künstler in West-Berlin. Der 74-Minüter bekam den Max-Ophüls-Preis, aber kaum Publikum.
Danach war der Film zu kurz fürs Kino, weil 74 Minuten. Und dadurch wollte ihn kein Kino laufen lassen. Und obwohl er so viel Erfolg auf den Festivals hatte, also was hat er gemacht? Weil es um alles ging. Es ging um seine Existenz. Der hat dann seinen eigenen Filmverleih aufgemacht.
Inzwischen hat sich die Rezeption solcher Filme ein bisschen geändert.
Was wir ja hier machen, ist ja auch den Kanon erweitern. Wir machen Vorschläge, das sind auch deutsche Filme. Und die gehören genauso zum Kanon wie ein Film von Til Schweiger.
Diese aktuelle Kanonerweiterung führt denn auch dazu, dass man hier in Nürnberg den DDR-Film Ojojo der indischen Filmstudentin Chetna Vora von 1989 gar nicht wie geplant zeigen kann, weil der gerade für seine Wiederentdeckung restauriert wird. Aber an starkem Ersatzprogramm ist kein Mangel.
Man sagt, dass sich eine Kultur nach 3 Generationen assimiliert. Wenn es stimmt, was Sie sagen, dann trage ich die Verantwortung für unsere Erinnerung.
Im heißen Öl blubbert der Fisch für das Familienmahl, auf dem über vieles geredet und über manches geschwiegen wird. Der Abschlussfilm Jackfruit von Thuy Trang Nguyen aus dem Jahr 2021 führt in das komplexe Beziehungsinnenleben dreier Frauengenerationen in der deutsch-vietnamesischen Community. Die studierende Tochter verheimlicht, dass sie eine afrodeutsche Frau liebt. Die Mutter verheimlicht ihren neuen deutschen Liebhaber namens Dieter. Die Großmutter droht langsam, ihr Gedächtnis zu verlieren. Am Ende muss sie ins Altenheim und die drei stehen vor der Frage, wohin mit ihrem Hausaltar?
Eine Kultur ist ja nicht nur Sprache oder was wir essen oder was wir hören. Es sind die gelebten Erfahrungen. Und diese Erfahrungen tragen sich ja weiter. Und da ist die Beziehung zwischen den drei total wichtig, weil sie diese Geschichten weitererzählen. Egal ob groß oder klein.
Sagt die Regisseurin in der facettenreichen Diskussion nach dem Screening. Wie schwierig es ist, einander in tiefer Liebe verbunden zu sein und gleichzeitig sich und den anderen das eigene Leben im Deutschland der Gegenwart voll einzugestehen. Das erzählt dieser Film aus dem kleinen Kosmos von Plattenbauwohnungen. Alle im Kinosaal erleben hier, wie man von der eigenen Familie erzählen kann, ohne sich von ihr zu sehr zu distanzieren. Eine Zärtlichkeit, nach der man sich im Kino öfter sehnt.
Grenzen in der Mitte heißt diese Filmreihe im Filmhaus Nürnberg. Tobias Krone hat sich das für uns angeguckt. Die Reihe läuft noch bis zum 23. Juli. Vor ein paar Jahren war der neue heiße Scheiß in der Kryptobubble und auch auf dem Kunstmarkt NFTs. Das sind so digitale Objekte mit sowas wie einem digitalen Echtheitszertifikat auf der Blockchain. Also spürt sich alles in der digitalen Welt ab. Das sind dann zum Beispiel GIFs oder auch Illustrationen. Die sehen so aus, als könnte man die eigentlich kopieren, geht aber eben nicht. Und viele, viele Menschen haben mit NFTs in den letzten Jahren viel Geld verdient. Zum Beispiel mit sehr wertvollen digitalen Bildern von einem Affen. Um die geht's in unserem neuen Podcast Billion Dollar Apes Kunstgier NFTs. Erzählt uns auch einiges über digitale Entwicklungen, über Gesellschaft und Kunst in der Pandemie und über einige Skandale. Klingt so.
Es ist Januar 2022. Jimmy Fallon, Host der Tonight Show, plaudert in seiner Sendung mit Paris Hilton über diesen sogenannten Bored Ape Yacht Club, kurz der BAYC. Sie halten dabei Bilder von zwei Cartoon-Affen in die Kamera. Die Affen sehen sich sehr ähnlich. Der Affe von Paris trägt eine Ledermütze mit Kette, der von Jimmy eine Kapitänsmütze und eine Herzchensonnenbrille. Es ist wirklich eine seltsame Szene. Auch weil sie diese Affen ausgedruckt haben. Und die bewundern sie jetzt gegenseitig und reden gleichzeitig über ihre NFTs. Also digitale, vermeintlich fälschungssichere Kunstwerke. Aber mal ehrlich, eigentlich versteht man kaum, was sie da reden. Es ist wirklich eine der uncoolsten Unterhaltungen, die man sich im Internet anschauen kann. Aber man kann halt auch einfach nicht wegschauen.
Ausschnitt aus Billion Dollar Apes Kunstgehe NFTs, Podcast von DLF Kultur, ZDF Kultur in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Richtig Cool. Erzählt, Sie haben es vielleicht erkannt, von Jasna Fritzi Bauer. Und ich habe jetzt zwei der MacherInnen hier im Studio. Einmal Jan Lindenau, einer der AutorInnen und Teil von Richtig Cool, und Christine Watti, Redakteurin hier beim DLF Kultur, für diesen Podcast zuständig. Also vordergründig geht es um sehr, sehr teure digitale Bilder von Affen. Wir haben gerade gehört, man kann die schon ausdrucken, wenn man will, aber mehr kann man damit nicht machen, wenn man sie vervielfältigen will. Was steckt dahinter? Welche Geschichten erzählt ihr mit diesen Affenbildern?
Ja, Jasna Fritzi Bauer hat es ja schon so ein bisschen angedeutet oder sogar den Namen des Startups schon genannt, beziehungsweise der NFT-Kollektion, um die es geht, nämlich den Bored Ape Yacht Club. Und das Startup dahinter ist das US-amerikanische Unternehmen Yuga Labs. Und die haben eben, wir haben es schon kurz gehört, 2021 diese digitalen Affen auf den Markt gekippt. Mhm. Und viele Prominente fanden das dann eine total gute Idee, haben die gekauft. Angeblich wurden sechsstellige Beträge in Kryptowährungen dafür bezahlt. Und das ist erstmal die Grundlage der Geschichte, zu sagen, wenn wir über NFTs sprechen, über diesen Kryptomarkt, dann ist das eine ganz gute Geschichte, die entweder ein paar Leute vielleicht kennen, viele Leute haben vielleicht diese Cartoon-Affen irgendwo gesehen, und die aber auch in ihrer Entwicklung in den letzten Jahren ziemlich viel erzählt, also über den Kryptomarkt, über Skandale rund um so ein ominöses Start-up bis hin zu Rassismusvorwürfen. Und daran hangelt sich dieser Podcast entlang in der Erzählung mit Jasna Fritzi Bauer.
Und dieser Yachtclub, um das mal klarzustellen, das ist, man trifft sich nicht wirklich auf einer Yacht. Das spielt sich auch alles irgendwie in Netzwerken ab, oder?
Teils, teils.
Ja, ne? Ach, es genau. Kommt eine richtige Yacht vor. Okay, soweit bin ich noch nicht. Jetzt bin ich intrigued, Leute. Ihr habt für diesen Podcast ja auch bis in die USA recherchiert, ne? Wart hinter einem Unternehmen her, das gerade in diversen Prozessen ist. Das ist ja gar nicht so einfach. Wie habt ihr das gemacht?
Das war tatsächlich eine sehr interessante Recherche für Daniel Ziegner, Laura Helena Wurth und für mich. Wir waren da zu dritt und haben quasi dem Bored Ape Yacht Club hinterher recherchiert. Und Yuga Labs ist echt zugeknüpft, muss man sagen. Also Startup hinter dem Bored Ape Yacht Club. Mhm. Presseanfragen blieben da lange unbeantwortet. Aber was ein großer Vorteil ist, es gibt ja auch ein ganzes Ökosystem drumherum. Also Leute, die die Affen besitzen. Und die reden sehr gerne. Die haben großes Sendungsbewusstsein. Und es gibt natürlich auch Leute wie eine Journalistin, die den Gründern des Bored Ape Yacht Clubs die Maske vom Gesicht gerissen hat. Auch die hat mit uns geredet. Leute aus den Prozessen, Anwälte. Wir haben da ein gutes Potpourri an Leuten zusammengekriegt.
Auch. Und der Gegner, der große Gegner von Yuga Labs,
stimmt, ja.
Genau, den darf man auch nicht vergessen. Also der mit vielen Vorwürfen um die Ecke kam und die ganz schön angewackelt hat. Yuga Labs, die dann eine Weile versucht haben, darauf nicht zu reagieren, aber dann doch festgestellt haben, es gab dann noch andere, die sich an diese Vorwürfe rangehängt haben, und man musste mal irgendwann gucken, was da los ist. Und das finde ich auch, ist das, also das Spannende an eurer Recherche auch gewesen, dass es nie darum ging zu sagen, wir kriegen alle vors Mikro und dann haben wir hinterher eine Antwort auf die Frage, sind diese Vorwürfe korrekt oder nicht, oder was ist mit Marktmanipulationen, sondern jede dieser Folgen erzählt auch immer, wie solche Vorwürfe zustande kommen, wie Unternehmen darauf reagieren, was es mit der digitalen Welt und auch mit großen gesellschaftlichen Fragen eigentlich zu tun hat, die man am Bored Ape Yacht Club erzählen kann, aber die viel weiter greifen, als jetzt nur auf diese eine Geschichte zu schauen.
Ihr habt ja gerade gesagt, dass die Mitglieder, die Besitzer dieser Affen eigentlich ganz gerne drüber reden. Mhm. Heißt das, ihr seid diesem Bored Ape Yacht Club dann doch relativ nahe gekommen?
Auf jeden Fall. Also ich bin dann nach Paris mal gefahren. Da gab es dann eine große NFT-Messe. Und ich möchte jetzt nicht zu viel davon erzählen, aber irgendwann stand ich mit 50 Leuten in einem Hinterzimmer. Alle hatten einen Affen quasi in ihrer Crypto-Wallet. Und wir haben darauf gewartet, dass der Gründer von Yuga Labs um die Ecke kommt. Und das war schon sehr nah und etwas sehr Besonderes, muss ich sagen. Sowas habe ich vorher noch nie erlebt gehabt.
Es kommt auch diesem Klischee von Hinterzimmertreffen dann irgendwie doch näher, als ich erwartet hätte.
Auf jeden Fall.
Wie macht man das denn eigentlich? Wie kriegt man denn so ein sonst ja eigentlich eher digitales Thema in einen Podcast? Wie habt ihr das anschaulich gemacht?
Das war für uns beim Schreibprozess ganz am Anfang wirklich so das Thema. wie kriegen wir diese Exklusivität des Bored Ape Yacht Clubs, der 10.000 Affen, ne? Gibt es davon 10.000 NFTs, entweder man ist Teil des Clubs oder nicht, wie kriegen wir das auf Audio rüber und wie nehmen wir auch die HörerInnen mit? Und da kam uns die Idee der Party. Also, dass wir die NFT-Party, die während der Pandemie quasi gestartet ist und sofort an Schnelligkeit und an Temperament irgendwie gewonnen hat, dass wir dieses Bild nehmen, dass wir Jasna Fritzi Bauer als Erzählerin, als Schauspielerin tatsächlich, so muss man das auch einfach sagen, am Anfang und Ende jeder Episode mit ins Boot holen und sie durch den Club, durch den metaphorischen Bored Ape Yacht Club dann durchwandert, irgendwie mal auf dem auf der Clubtoilette landet, in einem wunderschönen Kunstraum und so weiter. Das waren alles so Ideen, die wir hatten und dass es dann wirklich so gut geklappt hat, also dass man dann auch wirklich eintaucht, das ist dann tatsächlich auch nochmal ein großer Verdienst dieses besonderen Klangerlebnisses, das wir haben mit dem Dolby Atmos.
Wir können uns diese Partyszene mal anhören.
Also es ist total egal, ob man jetzt diesen Ape-Hype übertrieben findet oder nicht. Die Party pumpt und nimmt stetig an Fahrt auf. Es ist wirklich ganz schön eng hier. Der Dancefloor hüllt sich. Entschuldigung, darf ich hier mal vorbei? Excuse me. Hallo, Entschuldigung.
Did you see Paris Hilton?
What? Paris Hilton is here.
Ihr freut euch voll über euren eigenen Podcast. meine Gäste grinsen und freuen sich über diese sehr schöne Partyszene.
Aber das ist auch wirklich, also man muss nicht so viel Name-Dropping vielleicht im Radio machen, weil nicht alle kennen. Aber Jan Frauner hat den Ton gemacht, Frank Merfurt die Regie geführt. Und hier hat er übrigens einen kleinen Cameo-Auftritt. Könnt ihr nochmal suchen dann, wenn ihr die Folgen hört. Und das ist aber wirklich jedes Mal so eine große Freude, weil die Idee von den AutorInnen so toll war. Und dann aber trotzdem, natürlich kann man so eine Idee umsetzen oder kann man sie nicht umsetzen? Und das war dann die Frage, die sich in der Produktion immer wieder gestellt hat. Und dass sie so umgesetzt wurde, freut uns tatsächlich. Also das wandert wirklich in den Folgen immer aus dieser Partyszenerie dann wiederum in den Teil, in dem dann Jasna auch wirklich die Geschichte erzählt. Aber sie fängt da an, sie endet da auch und sie hat wirklich sehr, wie du schon gesagt hast, Jan, viele unterschiedliche Situationen und Erlebnisse auf dieser Party, die eben das auch erreicht haben, was so die Idee war, das nicht als so eine hostbasierte Recherchegeschichte zu erzählen, wie das jetzt viele Podcasts machen, sondern so eine non-fiktionale Dokumentation zu erstellen. Mhm. Also auch so Momente zu haben, wo man nicht genau weiß, ist es jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Auf welcher Ebene sind wir unterwegs? Und das passt am Ende, haben Jan und ich vorhin auch nochmal drüber geredet und auch mit Caroline Scheer, die andere Redakteurin vom Deutschlandfunk Kultur, die wir hier so viel daran gerödelt haben, passt so viel besser zum Thema, als wir uns das erhofft oder erwartet hatten am Anfang. Ne?
Du meintest, man muss es 10-mal hören, um es richtig zu verstehen und das ist damit jetzt auch die Aufforderung an alle HörerInnen.
Genau, ist auch gut für die Zahlen übrigens. Aber es reicht auch einmal. Ich glaube, man versteht es, schon viel.
Es ist tatsächlich sehr, sehr gut erzählt. Also man kann Jasna Fritzi Bauer da wunderbar zuhören und diesen Hörspielelementen, die ihr da drin habt. Es ist ja, wir haben das irgendwie gerade schon ein paar Mal gedroppt, so sehr aufwendig Audio produziert. Ne? Das ist eine 3D-Produktion. In der DLF-Audiothek kann man das auch in Dolby Atmos hören. Das ist in meinem Laienverständnis sowas wie Ultra 3D. Zwei Fragen. Könnt ihr mir bitte genauer erklären, was Dolby Atmos ist? Und wie höre ich denn diesen Podcast am besten? Weil so nebenbei auf dem Fahrrad oder beim Kochen wird es ja schwierig. Da muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren und brauche zumindest vernünftige Kopfhörer, oder?
Also wir sagen das auch in einem kleinen Disclaimer immer am Anfang des Podcasts, beziehungsweise Jan Fraune sagt es selber, der Tonmensch, setzt mal Kopfhörer auf und das reicht ehrlich gesagt schon als Ausstattung. So, das ist erstmal, damit kann man diesen Podcast hören und hört ihn in jedem Fall immer in einem sehr guten Stereo 3D quasi, weil da diese Art von Mischung konnte auch nur entstehen, weil die Urproduktion in Dolby Atmos erfolgt ist und Dolby Atmos ist ein immersives Audioformat, was eigentlich bedeutet, so wie du gesagt hast, dass 3D, super 3D, extra 3D oder auch einfach, dass es tatsächlich ein Raumerlebnis, das einen in diese Szenerie viel, viel mehr mit reinziehen kann, als nur über so eine rechts-links räumliche Produktion, wie wir sie sonst kennen. Und das Tolle ist, Dolby Atmos kann keine andere Podcast-Plattform ausspielen. Das kann tatsächlich nur die DLF-Audiothek. Mhm. Das finden wir natürlich selber ganz gut. Und gleichzeitig aber wichtig ist, man kann es da hören, muss es aber nicht. Also man kann auf jeden Fall auch mit ganz stinknormalen Kopfhörern. Aber man sollte beide Ramona im Ohr haben.
Das ist richtig, ja.
Ich habe schon erzählt, dass ich auf dem Fahrrad gehört habe, aus Sicherheitsgründen nur eine Seite drin gehabt. Ich habe mit beiden klingt es deutlich besser auf jeden Fall.
Dann ist es vollständig, genau.
Was ist denn jetzt auf inhaltlicher Ebene sowas wie euer NFT-Fazit? Also sind wir da jetzt irgendwie schon, ist der Hype vorbei? Sind wir da jetzt schon beim Kater nach dem Rausch oder sind wir noch mittendrin im Hype? So auf welcher Stelle im Berg befinden wir uns da gerade?
Also wir sind auf jeden Fall jetzt gerade im Kater. Im Kater-Bereich. Ich glaube, die NZZ hat vor 2 Wochen oder so auch nochmal dieses Bild aufgegriffen, noch bevor wir veröffentlicht waren. Und ich dachte mir, okay, hat's getroffen. Aber was ich besonders an dieser Geschichte finde, ist, dass sich hier Mechanismen wiederholen. Also das, was wir mit dem NFT-Hype vor 2 Jahren hatten, 2021, etwas Ähnliches lässt sich jetzt auch wieder mit KI, mit künstlicher Intelligenz beobachten. Also dass auf einmal wieder alle nur darüber reden und wie nachhaltig der Erfolg ist im Endeffekt. Das lässt sich jetzt noch schwer beurteilen, aber die Mechanismen, die sind halt wirklich die gleichen. Also eine Community, Leute, die sehr viel Geld da reinstecken und einfach eine große Hoffnung haben, dass hier die Welt sich komplett verändert und man am Anfang mit dabei ist, die haben wir jetzt mit der künstlichen Intelligenz auch. Und allein deswegen, finde ich, lernt man da in unserem Podcast schon sehr viel darüber.
Billion-Dollar-Apes, Kunstgier, NFTs. Die Kollegin stimmt zu. Neuer Podcast von DLF Kultur und ZDF Kultur in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Richtig Cool. Das ist ein Podcast in 3D. Will sagen, das klingt so, als würden die Sounds von überall kommen. Gibt's überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Und in Dolby Atmos gibt's das in der DLF Audiothek exklusiv. Das ist sowas wie noch mal krasseres 3D. Jan Lindenau und Christine Watti sind 2 der Menschen hinter diesem Podcast. Danke euch, dass ihr hier wart.
Sehr gerne.
Sehr gerne.